Als ich früher noch in der Industrie gearbeitet habe, da hat sich auf der Arbeit hin und wieder folgende Situation abgespielt. Große Industriehalle und viele Männer arbeiten da so entlang einem Mittelgang, so an ihren Arbeitsplätzen, an den Maschinen. Und dann hört man auf einmal ein Geräusch. Tock, 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 tock. Eine Frau kommt durch die Halle, aus dem Büro vielleicht. Und ich habe in solchen Momenten einfach mal so in die Halle geschaut. Und dann sieht man ein ganz typisches Bild. Die Männer schauen kurz hin, da kommt eine Frau, sie konzentrieren sich wieder auf die Arbeit. Und sobald die Frau an ihnen vorbei ist, drehen sich alle nach dieser Frau um. Also das ist wie ein so synchrones Kopfdrehen in der ganzen Halle. Und wenn du in so einer Situation dann mitten unter den Männern stehst, dann unterhalten die sich auch noch über die Frau. Und dann fallen solche Sätze wie Appetit machen, das kann man sich auf der Arbeit und gegessen wird zu Hause. So denken Männer darüber. Und so ein Verhalten ist unter den Männern absolut etabliert. Dafür muss man sich unter den Männern nicht mehr schämen. Und Männer entschuldigen dieses Verhalten damit, das ist ja normal, das macht jeder. Man guckt ja nur. Und das war nicht nur zu meiner Zeit in der Firma so, das ist immer noch so und das ist auch damals noch so, weil die Menschen sich nicht verändert haben. Und mit unserem Predigttext richtet sich Jesus heute an Menschen, die genau diese Sünde auf die eben beschriebene Weise so verharmlosen. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Abvers 27 dazu Folgendes. Matthäus 5, Abvers 27, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn dein rechtes Auge dir zum Anstoß zur Sünde wird, reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir zum Anstoß zur Sünde wird, hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir nütze, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Letzte Woche haben wir über die Verse 21 bis 26 nachgedacht und Jesus hat in diesen vorangegangenen Versen das Gebot ausgelegt, du sollst nicht töten. Und Jesus hat erklärt, wie seine Auslegung der Vorstellung der Pharisäer damals widersprochen hat. Die Juden haben dieses Gebot sehr oberflächlich ausgelegt, so nach dem Motto, du brichst dieses Gebot erst dann, wenn du deinem Nächsten wirklich ein Messer zwischen die Rippen sticht und er tot umfällt. Also du musst äußerlich, physisch Mord begehen und dann hast du dieses Gebot gebrochen. Und Jesus hat dem Volk gezeigt, dass was der eigentliche Kern dieses Gebotes ist. Jesus hat gezeigt, dass Mord an meinem Nächsten bereits durch den Hass in meinem Herzen beginnt, den ich meinem Bruder gegenüber hege. Indem ich meinen Bruder hasse und nicht bereit bin, mich mit ihm zu versöhnen. Und ich habe letzte Woche schon die Stelle aus dem ersten Timotheusbrief genannt, wo Paulus an Timotheus geschrieben hat, was das Endziel des Gebotes ist, nämlich Liebe aus reinem Herzen, aus ungeheucheltem Glauben und aus einem reinen Gewissen. Und damit hat Paulus schon gesagt, dass ein jedes Gebot eigentlich im Kern auf die Einstellung unseres Herzens abzielt. Gott erwartet bei keinem Gebot, dass wir es nur rein äußerlich erfüllen. Gott zielt damit auf unser Herz ab und möchte, dass wir von ganzer innerer Überzeugung diesem Gebot zugeneigt sind und von ganzem Herzen mit unserem ganzen Inneren Gottes Gebote halten. Gott hat schon im Alten Testament klar gemacht, dass er von uns erwartet, seine Gebote von Herzen zu halten. Und die Pharisäer, sie haben damals durch die Ausübung der Gebote nur auf ein rein äußerliches reduziert. Und damit haben sie den Anspruch der Gebote Gottes auf ein Minimum reduziert, sodass jeder Mensch sagen kann, ja, das Gebot halte ich ein, ich habe keinen umgebracht und ich bin auch noch nicht fremdgegangen, ich bin noch mit keiner Frau im Bett gewesen. So haben sie das auf das Äußere reduziert und Jesus erhebt diesen Anspruch wieder hoch dahin, wo Gott es hinhaben möchte. Und das tut Jesus, indem er dieses Gesetz richtig auslegt und zeigt, wie wir Gottes Gebote mit unserem ganzen Inneren befolgen sollen. Und genau das tut Jesus hier auch mit dem nächsten Gebot, wo es um den Ehebruch geht. Und Jesus verwendet genau die gleiche Formulierung wie in den Versen davor, wenn er im Vers 27 jetzt hier sagt, ihr habt gehört, dass ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Und das ist im Grunde wieder ein wörtliches Zitat aus dem 10 Geboten. Und im Vers 28 wird Jesus dann gleich sagen, ich aber sage euch. Und auch hier ist wieder klar, dass Jesus nicht dem widerspricht, was Mose damals gesagt hat, sondern im Vers 21 haben wir gesehen, so wie es formuliert wurde, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde. Und auch wenn Jesus hier im Vers 27 diese Formulierung zu den Alten jetzt weglässt, all die anderen Gesetze, die schreiben das fast mit der gleichen Formulierung. Und der Kontext macht klar, dass es auch hier nicht darum geht, dass Jesus jetzt das Gebot neu definiert oder neu auslegt, sondern Jesus spricht damit die Interpretation oder die Auslegung dieses Gebots von den Rabbinern an. Jesus zitiert damit also nicht direkt das Gebot, sondern er zitiert die Interpretation der Pharisäer. Er sagt hier, dass die Pharisäer dieses Gebot oder er beschreibt, wie die Pharisäer dieses Gebot ausgelegt haben und dann stellt er seine Auslegung des Gesetzes dem gegenüber. Und genauso wie beim vorangegangenen Gebot, du sollst nicht töten, so haben auch die Juden damals dieses Gebot überwörtlich genommen. Das heißt, sie haben nur auf die äußere Tat geschaut. Du hattest nach ihrem Verständnis erst dann die Ehe gebrochen, wenn du mit der fremden Frau im Bett gelandet bist. Und alles, was du bis dahin mit anderen Frauen machst, das ist legitim. Du kannst mit anderen Frauen liebäugeln, du kannst vielleicht auch mit ihnen flirten, das ist alles okay, du darfst sie nur nicht anfassen und intim mit ihnen werden. Das war das Verständnis oder die Interpretation der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und hier sehen wir wieder, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten die Sünde ihres Herzens legitimiert haben. Sie haben sich selber gerechtfertigt, obwohl sie genau wissen, dass sie in ihrem Herzen die Ehe gebrochen haben und sie legitimieren diese Sünde damit, dass sie das nur auf das rein Äußerliche reduzieren. Und indem Jesus jetzt im Vers 28 seine Auslegung dieses Gesetzes wiedergibt, legt Jesus seinen Finger genau in diesen wunden Punkt und sagt, was dieses Gebot im Kern für unser Herz bedeutet. Und Jesus sagt im Vers 28, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Was an dieser Aussage von Jesus jetzt besonders gewesen ist zur damaligen Zeit, ist, dass Jesus hier Männer anspricht. Das war unüblich. Das heißt natürlich nicht, dass das für Frauen nicht gilt. Das gilt genauso für Frauen, die andere Männer begehrlich anschauen. Aber zur Zeit der Pharisäer waren sie sehr radikal, was diese Sünde angeht, Frauen gegenüber. Sie sind Frauen gegenüber mit Frauen sehr radikal umgegangen und sie haben die Männer auf der anderen Seite sehr geschont. Wir lesen in Johannes Kapitel 8, ab Vers 2 von dieser Situation, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten die Ehebrecherin zu Jesus bringen. Ich lese diese Verse einmal, Johannes 8, ab Vers 2. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in ihre Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was nun sagst du? Und wenn wir diese Situation so lesen, die haben da diese Frau beim Ehebruch erwischt. Und das hat die ja nicht alleine gemacht. Da war ja auch noch ein Mann dabei. So, das heißt, die zerren jetzt diese Frau zu Jesus und wir fragen uns, wo ist denn der Mann? Und sie haben also die Frau zu Jesus gezerrt und den Mann haben die laufen lassen. Und das zeigt uns, dass die Pharisäer den Männern gegenüber, die haben nicht nur die Sünde in ihrem Herzen durchgehen lassen, sondern sie haben auch die offensichtliche Tat des Ehebruchs bei den Männern durchgehen lassen und bei den Frauen nicht. Und so war das Denken der Gesellschaft. Männer wurden geschont und Frauen wurden vorgeführt. Und deswegen ist es für die damalige Zeit so besonders, dass Jesus hier explizit die Männer anspricht und zurechtweist, weil Jesus genau weiß, dass die Männer eigentlich das größere Problem mit dieser Sünde haben. Das Zweite, was wir hier beobachten müssen, ist, dass Jesus in seiner Formulierung bewusst sehr allgemein und umfassend spricht. Jesus sagt, jeder, der eine Frau ansieht, ist egal, wer du bist, ist egal, welche Frau du ansiehst, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, ob du eine verheiratete Frau anschaust oder eine unverheiratete Frau anschaust. Es spielt keine Rolle. Weiter müssen wir hier sehen, dass Jesus hier über das Ansehen einer Frau mit einer konkreten Absicht spricht. Jesus verbietet den Männern nicht grundsätzlich, Frauen anzugucken. Ja, das ist schon manchmal nötig, gerade wenn man mit Frauen spricht. Da musst du nicht immer so stehen. Jeder, der eine Frau ansieht, das steht hier im Präsens, also jemand ist dabei, eine Frau anzusehen und er schaut sie an, um sie zu begehren. Ja, ein Mann schaut eine Frau an mit der Absicht, sie zu begehren. Das heißt, du siehst eine Frau, du stellst sie fest und du siehst eine Frau an, du stellst fest, sie ist attraktiv und du schaust bewusst weiterhin, um deine Begehrlichkeit an ihr zu stillen. Vielleicht kommt dir eine Frau entgegen und du stellst fest, das ist eine attraktive Frau, du schaust weg und wenn sie vorbei ist, dann drehst du dich bewusst noch um dieser Frau hinterher zu schauen. Du hast dich also bewusst umgedreht, um die Lust deiner Augen an dieser Frau zu befriedigen. Ansehen, um zu begehren. Darum geht es hier. Hinzuschauen, um die Lust seiner Augen an einer Frau zu befriedigen. Wir Männer, wir sind für visuelle Reize sehr empfänglich. Wir sind sehr versuchbar und kein Mensch wird sich oder kein Mann explizit wird sich von dieser, wird sich so abschotten können, dass er in dieser Hinsicht überhaupt nicht versucht wird und sagen kann, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Martin Luther, er hat das sehr anschaulich formuliert, indem er gesagt hat, du kannst es nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst es verhindern, dass Vögel ein Nest auf deinem Kopf bauen. Du kannst es nicht verhindern, dass du eine Frau siehst und ein sündhafter Gedanke dir in den Kopf schießt, aber du kannst verhindern, dass dieser Gedanke sich in deinem Gedächtnis einnistet und du kannst verhindern, diese Gedanken weiter zu füttern, indem du bewusst weiter hinschaust. Darum geht es hier. Wenn du dir andere Frauen also bewusst anschaust mit dem Ziel, sie zu begehren und deine Lust an ihnen zu sättigen, dann sagt Jesus, dann hast du in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Und hier sehen wir wieder, dass die Gebote Gottes nicht nur auf eine äußerliche Handlung zu reduzieren sind oder nur auf ein äußeres Verhalten abzielt. In 5. Mose 6, Abvers 5, da lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und genau das Gleiche erwartet Gott uns auch beim 7. Gebot, wenn er Ehebruch verbietet. Du sollst dieses Gebot mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Inneren befolgen. Denn es erfordert von dir, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Denken allein deiner eigenen Frau zugeneigt zu sein und in deinem Herzen und in deinem Denken deiner Frau treu zu sein. Das ist der Anspruch, mit dem Jesus dieses Gebot hier auslegt. Und wenn wir in das Alte Testament schauen, dann müssen wir sagen, dass dieser Anspruch, den Jesus hier an dieses Gebot stellt, der ist überhaupt nicht neu. Die Leute waren damals absolut erschrocken und haben sich gedacht, Jesus, wie kannst du das so auslegen? Dieses Gebot kann doch kein Mensch halten. Aber wenn wir mal weiter in die 10 Gebote schauen, 2. Mose 20, Abvers 17, da sagt Mose, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Oder Salomo sagt es in Sprüche 6, Abvers 25, begehre nicht ihre Schönheit in deinem Herzen und sie fange dich nicht mit ihren Wimpern. Und an diesen Aussagen des Alten Testaments sehen wir, dass an dieser Auslegung von Jesus, von diesem Gebot, da ist überhaupt gar nichts Neues dran gewesen. Die Pharisäer haben sich aber trotzdem dieses Gebot genommen und haben das so weit runter reduziert, dass diese Absicht des Herzens absolut unbedeutend gewesen ist für sie. Die Menschen werden sich damals gedacht haben, wenn dieses Gebot so verstanden werden muss, dann sind wir alle bei Gott unten durch. Da sind wir alle Ehebrecher. Und diese korrekte Auslegung des Gebotes bringt, mit dieser Auslegung bringt Jesus diese Sünde ans Licht. Jesus ernimmt den Pharisäern ihre Selbstgerechtigkeit. So wie Jesus vorher gesagt hat, wenn du deinen Bruder hasst, bist du ein Mörder. So sagt Jesus jetzt, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, dann bist du ein Ehebrecher. Du brauchst von dir nicht denken, dass du deiner Frau treu bist. Du brauchst von dir nicht denken, dass du gerecht bist und das Gesetz hältst. Das tust du nicht. Und so legt Jesus dieses Gesetz richtig aus, damit dieses Gesetz seine wahre Wirkung entfaltet, nämlich die, dass durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Und die Auslegung dieses Gebotes hat das Volk von ihrer Sünde damals überführt und es hat sie zu Sündern gemacht. Und genau diese Funktion muss die Auslegung dieses Gebotes auch heute in unserer Zeit haben. Die Auslegung dieses Gebotes muss dir und mir zeigen, dass wir Ehebrecher sind und dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht erreichen können. In den folgenden Versen wird Jesus gleich zeigen, wie wir auf diese Sünde reagieren sollen. Und Jesus wird sagen, wenn du nicht auf diese Sünde konsequent reagierst, dann wirst du in die Hölle geworfen werden. Und damit sagt Jesus, dass jeder Mensch, der in dieser Sünde verharrt, der Hölle nicht entrinnen kann. Und damit macht uns die Auslegung eines jeden Gesetzes klar, dass wir Erlösung brauchen. Du bist unfähig von deiner Natur aus, Gottes Gesetz zu halten. Und immer dann, wenn du ein Gesetz so weit manipulierst, dass du sagst, das halte ich ein, da irrst du dich. Du hältst das Gesetz nicht ein. Das Gesetz offenbart uns unsere Ungerechtigkeit, damit wir erkennen, dass wir jemanden brauchen, dessen Gerechtigkeit für uns gilt. Wir brauchen Jesus, der auch dieses Gesetz vollkommen gehalten hat. Und wir brauchen seine Gerechtigkeit, die für uns einsteht. Und wenn wir diese Auslegung Jesu, was den Ehebruch angeht, mal in unsere heutige Zeit übertragen, dann wissen wir, dass der größte Verstoß unter den Männern heute meistens nicht der ist, dass sie auf der Straße einer Frau hinterher schauen. Wir haben durch die Pornografie und das Internet heute weit größere Möglichkeiten und weit größeren Zugang, durch die Lust unserer Augen unsere Begierde zu stillen. Und das auf eine Weise, die in unserer Gesellschaft total verharmlost ist. Wenn jemand Pornos konsumiert, dann ist das nicht öffentlich, das kriegt keiner mit. Und Männer denken sich vielleicht, das macht doch jeder, das ist normal. Und genau so haben damals die Pharisäer ihre begehrlichen Blicke auf Frauen entschuldigt und Jesus widerspricht den Pharisäern, indem er die Sündhaftigkeit dieser Begierde aufdeckt. Er zeigt ihnen, wie schlimm das begehrliche Hinschauen ist. Und deswegen halte ich es genauso für nötig, dass insbesondere uns Männern bewusst wird, was für eine schwerwiegende Sünde wir damit begehen, wenn wir so etwas konsumieren. Wenn jemand Pornografie konsumiert, dann schaut er anderen Menschen bei ihrer Intimität zu, um die Lust seiner Augen darüber zu befriedigen. Er sieht sich bewusst andere Frauen an, um sich seine Begierde zu stillen, und er verstößt exakt gegen dieses Gebot. So ein Mensch ist ein Ehebrecher, sagt Jesus. Und die Menschen zur Zeit Jesu, die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, die wir heute haben. Die hatten kein Internet, kein Smartphone, keine Pornografie. Die hatten also damals nicht diese Möglichkeiten, so wie wir heimlich, anonym sowas zu praktizieren. Und wenn ein Mann damals seine sexuelle Begierde stillen wollte, der musste das in irgendeiner Weise öffentlich machen. In Sprüche 7, da beschreibt Salomo diesen jungen Mann, der Opfer der Ehebrecherin wird. Und er beginnt diese Erzählung, indem er sagt, ich schaute aus meinem Fenster und siehe da lief einer. Und der begibt sich auf den Weg zu der Ehebrecherin. Also dieser Typ, der musste aus seinem Haus raus. Der musste in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit. Und dann beschreibt Salomo, wie diese Frau ihm dann entgegenläuft, ihn verführt. Und jetzt stell dir mal bitte vor, diese Sünde, die ein Mann praktiziert mit der Pornografie, stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn ein Mann diese Sünde in aller Öffentlichkeit verüben würde. Stell dir mal vor, ich würde öffentlich Pornografie konsumieren. Wenn ich anderen Leuten jetzt bei ihrer Intimität zuschauen wollte, ich hätte kein Handy, kein Internet, und ich würde mir sagen, ich guck mal heute Abend bei meinem Nachbarn ins Schlafzimmer. Ich weiß, der hat sein Schlafzimmer da auf dem zweiten Stock, und abends, wenn er sich hinlegt, dann stelle ich eine Leiter ans Haus und ich kletter die Leiter raus und ich gaffe dann da so in sein Fenster rein. Und dann fährst du noch an meiner Straße vorbei und du siehst mich da oben stehen. Was wirst du von mir denken? Und dann verbreitet sich diese Nachricht vielleicht auch noch hier in der Gemeinde. Was würde die Gemeinde von mir denken? Ich weiß nicht, ob ich mich noch mal trauen würde, mich hier hinzustellen. Wenn ich das öffentlich machen würde und es in der Öffentlichkeit gesehen würde, ich glaube, mein Ruf wäre ruiniert. Wenn wir uns vorstellen, wie diese Sünde jetzt in aller Öffentlichkeit praktiziert wird, dann entwickeln wir Abscheu dagegen. Und wir sagen, nein, wie furchtbar, was ist das denn für ein ekliger Typ, der sowas macht? Aber wenn wir in unserem Zimmer sind, wenn wir unser Handy vor uns haben, dann ist das so harmlos. Und wir sind durch diese Technik, durch die Digitalisierung, durch das Internet, was diese Sünde angeht, absolut desensibilisiert. Wir wissen nicht mehr, was das für eine Scham ist. Wir wissen nicht, was das für ein, ja, wie ekelhaft diese Sünde ist, die wir da praktizieren. Und du bist dir nicht bewusst, dass Gott dabei zuschaut. Gott ist mit im Zimmer, er steht neben dir und sieht in dein Smartphone. Das Smartphone, in das du hineinschaust, das ist genau das gleiche wie das Fenster meines Nachbarn, wo du der Intimität anderer Leute zuschaust. Und ich sage das bewusst, damit wir die Sündhaftigkeit und das Gewicht dieser Sünde oder dieser Unmoral verstehen, weil erst wenn wir das Gewicht und den Schweregrad dieser Sünde verstehen, dann erst werden wir angemessen darauf reagieren. Und genauso macht es Jesus in diesem Text. Er spricht eine Sünde an, die unter Männern total verharmlos ist. Und er zeigt ihnen das Gewicht dieser Sünde. Und er sagt, du musst die Frau nur ansehen und sie begehren und du hast Ehebruch begangen. Und wenn wir die Tragweite dieser Sünde verstehen, erst dann wird uns bewusst, wie wir darauf reagieren müssen. Jesus legt also das Gewicht dieser Sünde offen, er benennt es als Ehebruch, um dann jetzt weiter ab Vers 29 zu beschreiben, wie radikal wir gegen diese Sünde vorgehen müssen. Und da sagt Jesus jetzt weiter ab Vers 29, wenn dein rechtes Auge dir zum Anstoß zur Sünde wird, reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir zum Anstoß zur Sünde wird, hau sie ab und wirf sie von dir. Denn ist es dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Die erste Frage, die sich nach diesen Versen so den Menschen damals und auch uns wahrscheinlich stellt, Jesus, meinst du das ernst? Soll ich wirklich Auge ausreißen, Hand abhacken? Und in unserer heutigen Zeit sagen wir sofort, nein, das hat Jesus nicht ernst gemeint. Aber zur damaligen Zeit waren sie nicht so schnell dabei, das einfach so als eine Metapher abzutun. Weil es nämlich Gesetze im Alten Testament gab, da wurde tatsächlich die Hand abgehackt. Das Gesetz beschreibt zum Beispiel einen Fall und sagt, wenn sich da zwei Männer streiten und die eine Frau kommt hinzugelaufen, um ihrem Mann zu helfen und sie haut dem einen Mann was zwischen die Beine, dann musst du dieser Frau die Hand abhacken. Und das musste buchstäblich gemacht werden. Und vielleicht haben die Juden auch dieses Gesetz im Kopf gehabt und es war für sie total schockierend. Einige werden wirklich gedacht haben, Jesus meint das ernst. In den Versen davor hat Jesus aber schon offenbart, dass die Sünde des Ehebruchs im Herzen beginnt. Und damit ist eigentlich schon offensichtlich, wenn ich kann nicht durch körperliche Verstümmelung mein Herz verändern. Wenn ich mein rechtes Auge ausreiße und es dann auch noch wegwerfe, habe ich damit das Problem meines Herzens gelöst? Was werde ich dann machen, wenn ich kein rechtes Auge mehr habe? Dann mache ich mit dem linken weiter. Also wir sehen, es wird damit deutlich, dass Jesus hier von einer Übertreibung spricht, mit der er aber ganz konkret etwas aussagen möchte. Jesus sagt nicht, reiß deine Augen aus, sondern er sagt, reiß dein rechtes Auge aus. Warum das rechte Auge? Und damals in der Kultur, da galten die rechten Gliedmaßen, rechter Arm, rechtes Auge, rechtes Bein, das waren so die wertvolleren Gliedmaßen, so wie der rechte Arm ist geschickter als der linke Arm, die rechte Hand ist geschickter als die linke Hand. Und wenn Jesus hier die rechte Hand oder das rechte Auge anspricht, dann sind das offensichtlich Gliedmaßen oder Mittel, die wir zum Sündigen benötigen. Also um die Frau anzusehen, brauchst du deine Augen. Und das Anschauen der fremden Frau macht ein Mann mit den Augen, und nachdem Männer sich andere Frauen begehrlich angeschaut haben, befriedigen sie meistens sich selbst, wo dann die Hand ins Spiel kommt. Und die Sünde, zu der die Hand mich hier verleitet, das ist jetzt nicht auf einmal eine andere Sünde. Jesus spricht hier nicht auf einmal über Stehlen oder so. Jesus ist immer noch bei derselben Sünde. Es geht hier immer noch um Handlungen, die aus der sexuellen Begierde resultieren. Jesus spricht hier aber, wie gesagt, nur vom rechten Auge, nur von der rechten Hand, die so als wertvoller angesehen wurden. Und damit sagt Jesus, dass du so radikale Maßnahmen ergreifen sollst, dass du auf sehr geschickte oder auf sehr wertvolle Privilegien verzichten sollst. Du sollst bereit sein, um dieser Sünde willen auf wertvolle Privilegien zu verzichten, um mit dieser Sünde aufzuhören. Wir können das zum Beispiel beim Thema der Pornografie auf unser Smartphone anwenden. Unser Smartphone ist ein unheimlich wertvolles und ein unheimlich nützliches Gerät, was wir aus unserem Alltag vielleicht gar nicht mehr wegdenken sollen können. Aber wenn dein Smartphone das Mittel ist, mit dem du dich versündigst und ständig Pornografie konsumierst, dann trenne dich von diesem Ding. Es ist besser, hier auf der Welt ohne Smartphone zu leben und in das Leben einzugehen, als hier auf der Erde mit Smartphone zu leben, um dann in die Hölle geworfen zu werden. Und die meisten Menschen, sie konsumieren Pornografie über ihr Smartphone, und sie wissen, wenn ich dieses Ding nicht hätte, dann würde ich die Möglichkeit zur Versuchung schon mal ein großes Stück eindämmen. Aber sie sind nicht bereit, das zu tun, weil sie sich einfach von ihrem Smartphone nicht trennen wollen. Sie sind nicht bereit, um dieser Sünde willen auf die Privilegien eines Smartphones zu verzichten. Und das muss nicht immer das Smartphone sein, das können auch andere Sachen sein. Und wer so denkt, der hat die Tragweite und das Gewicht dieser Sünde nicht verstanden und auch nicht die Konsequenzen dieser Sünde verstanden. Jesus macht mit Vers 29 und 30 klar, dass ein Mensch, der in dieser Sünde verharrt und diese Sünde so einfach so als Lappalie abtut und weiter in dieser Sünde lebt, der wird in die Hölle geworfen werden. Und das meint Jesus nicht nur so zum Spaß. Laut diesem Kontext ist Jesus immer noch dabei zu beschreiben, wie unsere Gerechtigkeit, die der Pharisäer weit übertreffen muss. Und so wie letzten Sonntag, so muss ich auch bei diesem Gebot heute sagen, dass ein wiedergeborener Christ in der Lage ist, Sünden wie Pornografie zu überwinden und davon frei zu werden. Das ist möglich, wenn du bereit bist, konsequente Maßnahmen zu ergreifen. Die Sünde wird nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sagt Paulus in Römer 6. Und das glauben viele Männer einfach nicht. Viele Männer denken sich, das ist normal, das macht jedermann, das ist, ich bin halt Mann, das ist so mein Laster, das werde ich bis zum Ende meines Lebens mit mir rumschleppen. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Reiß dein Auge aus, hau deine Hand ab im bildlichen Sinne, geh konsequente Schritte. Und wenn du feststellst, dass du da alleine nicht rauskommst, dann ist der erste konsequente Schritt für dich, auf andere Personen in der Gemeinde zuzugehen, die dir dabei helfen können. Und die meisten Menschen, die in dieser Sünde verstrickt sind, die scheuen sich natürlich, sich mitzuteilen, weil sie Angst davor haben, sofort bloßgestellt zu werden. Und das dürfen wir nicht machen. Unser Ziel darf niemals sein, die Sünde der Menschen mit der Schädigung ihres Rufs sofort zu bestrafen. Unser Ziel muss sein, sie wiederherzustellen, ohne diese Sünde auch nur ein Stück weit zu tolerieren oder gut zu reden. Wir haben als Älteste oder als Älteste für die Seelsorge so ein kleines Buch. Und dieses Buch, es zeigt so einen Leitfaden, wie man Menschen helfen kann, die in dieser Sünde verstrickt sind. Und wir haben damit in der Seelsorge wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir erleben es, dass Menschen wirklich frei werden davon. Und so, wie Jesus es hier in diesem Text beschreibt, so müssen wir konsequente Maßnahmen ergreifen. Und jeder, der in dieser Sünde steckt, der weiß oder der sollte wissen, dass einfach eine Gesprächstherapie, die reicht nicht, um davon frei zu werden. Und dieses Buch, es beschreibt einige Schritte, die man mit solchen Menschen gehen kann, angefangen damit, wie ich zum Beispiel sagte, dass man sich von seinem Smartphone trennt oder dass man sich von jedem Zugang zur Pornografie isoliert. Das muss natürlich begleitet werden mit Rechenschaftsbeziehungen, das muss begleitet werden mit gemeinsamen Nachsinnen über Gottes Wort, damit mein Denken und mein Herz damit verändert wird. Es reicht nicht einfach nur, sich abzuschotten, aber es ist ein sehr guter erster Schritt und auch ein konsequenter Schritt. Und dieses Rechenschaftsverhältnis, es wird dann gemäß diesen Schritten in diesem Buch nach und nach ausgeweitet auf mehrere Personen und es mündet auch in Gemeindezucht, wenn Menschen darin unbußfertig sind. Und es ist ein Weg mit konsequenten Maßnahmen, aber gleichzeitig auch ein Weg, der Menschen Raum gibt, Buße zu tun, ohne sofort darin bloßgestellt zu werden. Wenn wir in solchen Sünden verstrickt sind, dann brauchen wir Gnade, die uns in Zucht nimmt, damit wir die gottlosen Werke verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. So lesen wir es in Titus 2. Es muss also ein Spagat da sein. Wie können wir gnädig sein, zugleich auch aber konsequent sein, so wie Jesus es hier sagt. Und für mein Verständnis stellt dieses Buch da einen sehr ausgewogenen und praktischen Leitfaden dar. Wen dieses Buch weiter interessiert, ich habe jetzt gesehen, da haben wir nur noch eins in unserem Bücherregal, das könnt ihr auch aber bestellen beim EBDC oder auf anderen Seiten im Internet. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal Vers 29 vorlesen. Wenn dein rechtes Auge dir zum Anstoß zur Sünde wird, reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir Nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und mit dieser Aussage zeigt Jesus zwei Optionen. Entweder gehst du konsequent dagegen vor oder du wirst in die Hölle geworfen. Es gibt nichts dazwischen. Und was Jesus damit klar macht, ist, du kannst nicht zu dieser Sünde einfach eine gleichgültige Haltung einnehmen. Denk bitte nicht daran, dass Gott irgendwie ein Auge zudrücken wird. Dieses Gesetz, es offenbart uns Gottes Gerechtigkeit und es offenbart uns, dass Gott da keine Kompromisse macht. Und deswegen, diese zwei Optionen, sie drängen uns dazu, eine Entscheidung zu treffen. Sie drängen uns dazu, konsequent gegen diese Sünde vorzugehen. Und dazu möchte ich einen jeden von uns ermutigen. Es ist unser Anliegen, gnädig zu sein, aber auch konsequent zu sein. Wir wollen gnädig sein, um Menschen aus dieser Sünde herauszuhelfen. Und das ist möglich. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wenn wir Wiedergeborene sind. Wir müssen nicht unter der Herrschaft der Sünde verharren. Es ist möglich, frei zu werden, wenn wir konsequente Wege gehen. Und dazu möchte ich einen jeden von uns ermutigen und damit auch abschließen. Amen.